Ich war 19, als ich den Vertrag unterschrieb. Spring Pine National Park klang nach sauberer Luft, Harzgeruch und ruhigen Nächten, in denen ich lernen konnte, während irgendwo zwischen den Stämmen ein Fluss wie ein leises Band aus Glas floss. Die Nachtschicht passte zu meinem Stundenplan. Mitternacht bis 5.50 Uhr, Tore geschlossen von 19 Uhr bis 6 Uhr. Dazwischen nur Wald, Zaun, Kameras und wir. Chief Ranger. Wallace nahm mich am ersten Tag in Empfang. Ein Mann mit wettergegerbtem Gesicht, der selbst im Büro nach Regen roch. Regeln zuerst, sagte er und legte eine laminierte Karte des Parks auf den Tisch. Die Umrisse des Zauns zogen sich wie eine helle Naht durch endloses Grün. Tore schließen pünktlich. Camper bleiben drin, Schmuggler draußen. Sie überwachen die Zaunkameras, lösen bei Wildtieren den Buzzer aus und funken, wenn etwas nicht stimmt. Kein Heldentum. Er deutete auf ein Blatt mit Protokollen. Der Buzzer deaktiviert sich nach der 20. Auslösung automatisch. Funkdisziplin. Nichts Romantisches, nur Routine. Ich bekam eine Schlüsselkarte, ein Armband mit dem Springpine-Logo und die Funkgerätezuordnung. Später stellte Wallace mir die beiden vor, mit denen ich die Nächte teilen würde. Maya Collins, Haupttor. Collins' Händedruck war fest, ihr Blick wach. Sie trug alte Army-Boots, eine wetterfeste Jacke in moosigem Grün und bewegte sich, als hätte sie im Wald Wurzeln geschlagen. Daniel Reed, Wachturm. Ein stiller, höflicher Typ mit zu zerzaustem Haar für die Ordentlichkeit des Dienstes, aber mit ruhiger Stimme, als könne man ihm ohne Nachfragen nachts eine Landkarte abnehmen. Die Einweisung begann bei Tageslicht, das zwischen den Kiefernstreben verfangen war. Der Zaun zog sich in langen Läufen an schmalen Wegen entlang, bog an Flussbiegungen ab und hielt in weiten Bögen die Lichtung mit dem See im Zentrum aus dem Wald heraus. Der Boden war teppichweich aus Moos, durchsetzt mit Farninseln, die bei jedem Schritt sachte nachgaben. Wir gingen den Weg vom Haupttor zur Sicherheitskabine ab, ein breiter Schotterstreifen, der sich nach wenigen hundert Metern vom letzten Straßenlärm löste. »Rund 800 Meter«, sagte Wallace, »knapp 10 Minuten, wenn Sie es eilig haben.« Die Kabine selbst war schlicht. Ein kleiner Lagerraum, ein Bad, ein Raum voller Monitore, die das Außenheck des Parks im Blick hielten. Ich notierte mir die Nummern der Kamerasektoren und die Lage der Lautsprecher, über die der Buzzer an den Zaunfeldern ausgelöst werden konnte. »Falls jemand versucht zu klettern, funken Sie Reed. Falls jemand verletzt ist, bleiben Sie drin und melden. Die Schlüsselkarte öffnet Ihnen nur die Seitentür an Collins Station. Notfallzugang.« Wallace reichte mir schließlich eine Liste mit wichtigen Nummern. Sein Finger tippte auf die Zeile mit der Überschrift »Anomalieberichte«. »Camper bekommen nachts manchmal Angst. Schreie, Lichtreflexe, Schatten, wir haben dafür Protokolle. Halten Sie die Leute vom Zaun fern, bis morgens geöffnet wird.« Er sprach sachlich, doch in dem halbgesenkten Ton lag etwas, das nicht auf die Liste passte. Etwas, das zwischen den Kiefern stehen blieb, wenn die Schritte weiterzogen. Wir testeten die Funkgeräte entlang der Strecke. »Kabine an Tor!« Ich hörte meine eigene Stimme im kleinen Rauschen und Collins Antwort, die knapp und verlässlich klang. »Tor hört!« Reed meldete sich vom Turm. Sein Funk rauschte weicher, als sauge der Wald zwischen uns die Spitzen der Worte auf. »Turm hört. Sicht gut. Keine Störungen.« Der Turm selbst stand auf einer leichten Erhebung, so hoch, dass die Plattform über die Baumkronen hinwegsehen konnte. Reed zeigte mir die Scheinwerfer, die er nur im äußersten Fall einschalten sollte, und den schmalen Treppenlauf, der bei Nässe tückisch werden konnte. Zurück in der Kabine überflog ich die Dienstpläne. Der Ablauf war einfach. Kurz vor Mitternacht am Tor treffen, Funkcheck, Übergabe der Tagescrew, dann separieren wir uns zur Kabine, zum Tor, zum Turm. Ich sollte die Monitore im Intervall prüfen, Tierkontakte mit dem Buzzer vertreiben und jede Abweichung protokollieren. Zwischen den Aufgaben blieb Zeit für Lehrbücher, solange ich wach blieb. Ein Wasserkocher stand auf dem Schrank. eine Blechdose mit Teebeuteln, die nach Metall roch. Jemand hatte in den Rahmen der Innentür kleine Kerben geritzt, als zählte er die Nächte, die endlos gleich und doch nie ganz gleich waren. Collins lehnte im Türrahmen und musterte die Anordnung der Kameras. »Wenn du Summen hörst, das ist nur der Transformator.« Sie deutete auf die Sicherung. »Wenn es anders summt, funke. Und wenn jemand mitten in der Nacht plötzlich sehr freundlich ist, funke doppelt.« Ihr Grinsen war kurz, aber es blieb mir. Reed nahm es nüchterner. »Wind fängt sich in den Bäumen. Eulen klingen manchmal wie Menschen. Nicht jeder Schrei bedeutet, dass etwas passiert. Aber jeder Schrei bedeutet, dass du hinsiehst.« Als die Sonne tiefer sank, legte sich eine dünne Kühle über den Park, die nach feuchter Rinde roch. Zwischen den Stämmen sammelten sich lange Schatten, und der See in der Mitte warf ein fahlblaues Licht zurück, das die Stille dichter machte. Ich stand noch einmal am Zaun und legte die Hand auf das grobe Metallgeflecht. Es vibrierte kaum spürbar, als atmete es. Hinter mir schloss Wallace die Liste in eine Schublade. Sie werden Nächte haben, in denen nichts passiert. Schätzen Sie sie. Er sah mich an, als wollte er noch etwas hinzufügen, ein kleiner Zusatz, der immer erst später Sinn ergibt. Er tat es nicht. Am Tor verabschiedeten wir die Tagescrew. Die Schranken senkten sich, die Straße hinter dem Gitter wurde zu einer blanken, kalten Linie. Collins zog den Reißverschluss ihrer Jacke höher. »Bis gleich per Funk.« Reed nickte, nahm seine Tasche und machte sich auf den Pfad zum Turm. Ich blieb einen Moment, länger als nötig, und sah in den Wald. Man kann nicht hören, wie ein Geräusch fehlt, aber manchmal spürt man es. Das Ausbleiben eines Vogellauts, das Zögern des Windes, das zu lange Stehenbleiben eines Schattens. Routine, sagte ich mir. Protokolle, Regeln. Ich setzte das Armband enger ums Handgelenk, steckte Notizbuch und Stift ein und ging zur Kabine. Mit jedem Schritt wurde die Welt schmaler, bis nur noch Weg, Zaun und Bäume übrig waren. Als ich die Tür aufschob, roch der Raum, in dem ich die nächsten Nächte zubringen würde, nach kaltem Staub und trockener Elektrik. Ich legte die Schlüsselkarte neben die Funkliste, schaltete die Monitore durch und schrieb die erste Zeile in mein Protokollheft. Dienst aufgenommen, Sicht klar, Geräusche normal, Ende offen. Die ersten Wochen vergingen beinahe gleichförmig. Die Nächte waren lang, kalt und in einem Rhythmus gefangen, den nur der Wald vorgibt. Ich gewöhnte mich daran, mit Einbruch der Dunkelheit wach zu sein und mein Leben nach dem Schlag der Monitore und dem gelegentlichen Rauschen im Funkgerät zu ordnen. Die Bildschirme zeigten in wechselnden Winkeln nichts als Zäune, Baumstämme und den wogenden Teppich aus Farn, der bei jedem Windstoß wie eine grüne Welle aufschäumte. »Alles ruhig am Tor«, meldete Collins in der zweiten Nacht nach meinem Dienstantritt. Ihre Stimme klang gelassen, sie hatte sich längst an den Job gewöhnt. »Ein Jogger hat es knapp vor 7 geschafft, rauszukommen, seitdem nichts.« Reed antwortete fast immer kurz, »Turm, Sicht klar, keine Bewegung.« Sein Ton war sanft, aber nüchtern. Er war jemand, der Stille nicht nur aushielt, sondern sie auf eine unheimliche Art genoss. Ich kritzelte meine Notizen ins Protokoll. Tierkontakte null, ungewöhnliche Geräusche null. Doch dann, in einer Nacht, als meine Augen müde über die Bilder glitten, erstarrte ich. Auf dem südwestlichen Kamerasektor stand ein Hirsch. Er war groß, muskulös, das Geweih kräftig, wenn auch merkwürdig verdreht, als seien die Enden unnatürlich miteinander verschlungen. Ich griff nach dem Schalter und löste den Buzzer aus. Ein schrilles Geräusch hallte aus den Lautsprechern nahe des Zauns. Normalerweise sprangen Rehe oder Hirsche dann sofort zurück, verscheucht vom plötzlichen Klang. Doch dieser Hirsch bewegte sich nicht. Ich starrte auf den Bildschirm. Sein Kopf blieb erhoben, die Schultern gestrafft. Dann fiel mir etwas auf, das mir den Atem stocken ließ. Die Reflexion seiner Augen. Normalerweise erscheinen Tiere auf den Kameras mit einem matten Weiß in den Augen, wenn das Licht zurückgeworfen wird. Doch diese Augen leuchteten in einem gedämpften, unnatürlichen Gold. Nicht wie Bernstein, nicht wie Sonne durch Blätter, sondern kälter, als wäre das Licht selbst darin gefangen. Ich drückte den Schalter ein zweites Mal. Wieder das gellende Sirren, das durch die Nacht schneidet. Der Hirsch blieb stehen, als wäre er aus Holz geschnitzt. »Kabine an Turm, hörst du?« Meine Stimme zitterte leicht, als ich ins Funkgerät sprach. »Turm hört«, kam es zurück, leise, aber aufmerksam. »Ich habe einen Hirsch im südwestlichen Sektor, reagiert nicht auf den Buzzer. Seine Augen, sie reflektieren seltsam.« Eine kurze Pause, dann antwortete Reed, »könnte alt sein. Manchmal hören die nicht mehr so gut. Oder krank. Halte ihn im Blick.« Ich wartete, hörte Collins Stimme, die sich einmischte. »Mach dir nicht verrückt, Carter. Das Vieh wird schon wieder verschwinden. Vielleicht ein lahmer Bock.« Sie lachte kurz, aber ihr Lachen klang forciert, als wolle sie die Stille übertönen. Doch das goldene Leuchten blieb. Lange Minuten vergingen, in denen der Hirsch unbeweglich dastand, nur einmal den Kopf leicht drehte, als ob er in die Kamera selbst blickte. Ich schrieb es ins Notizbuch, jede Einzelheit. Nach etwa 20 Minuten setzte er sich langsam in Bewegung. Kein panisches Springen, kein hastiger Lauf, sondern ein seltsames, schweres Schreiten. Ich sah, wie er das Geweih leicht senkte, als wäre er erschöpft. Dann verschwand er zwischen den Stämmen, bis nur noch Dunkelheit auf dem Monitor zu sehen war. Ich atmete tief durch und lehnte mich zurück. Mein Herz schlug mir bis in die Schläfen. Am Morgen, als wir uns am Tor trafen, sprach ich es noch einmal an. »Habt ihr schon mal so etwas gesehen? Augen, die nicht weiß, sondern golden leuchten?« Reed schüttelte den Kopf. »Reflexionen können täuschen. Vielleicht war es nur ein Winkel, aber beobachte weiter. Schreib alles auf.« Collins dagegen zuckte nur die Schultern. »Eulenaugen sehen auch unheimlich aus, wenn man sie falsch erwischt. Mach dich nicht verrückt, sonst wirst du hier nicht alt.« Ihre Leichtigkeit half wenig. Auf dem Weg nach Hause dachte ich an die Geschichten, die ich in Polizeiberichten gelesen hatte. Camper, die nachts schrien, die an den Toren bettelten, hinausgelassen zu werden. Manche hatten von einer riesigen Gestalt erzählt, andere von einem bleichen Menschen, der rannte wie ein Tier. Immer aber ging es um Augen, die nicht normal schienen. In den darauffolgenden Nächten achtete ich auf jedes Glitzern, jede Bewegung im Unterholz. Die Routine kehrte zwar zurück, aber der Schatten des Hirsches blieb. Ich hörte die Sirenen im Wind, auch wenn kein Buzzer ertönte, und sah im Glanz meiner eigenen Lampe manchmal dieses unnatürliche Gold, selbst wenn da nur Rinde oder Tau war. So wurden die Nächte zwar äußerlich ruhig, doch innerlich spannte sich ein Netz aus Erwartung. Ich wusste nicht, ob der Hirsch nur ein Tier war oder ein Vorbote von etwas, das die Regeln des Parks nicht kannte, doch die Ahnung blieb wie ein kalter Strom unter einem spiegelglatten See. Und ich begann, mich zu fragen, ob wir nachts wirklich allein waren oder ob etwas schon längst hinter den Bäumen stand und uns musterte. Die Monotonie des Dienstes lullte mich nach einigen Wochen fast ein. Ich hatte begonnen, während der Schichten zu lernen, Formeln durchzurechnen und Absätze in meinen Notizblock zu übertragen. Collins spielte in ihren Pausen an einem Handheld, Reed las Fachliteratur, und das Funkgerät war meist nur für kurze, routinierte Meldungen gut. Doch dann kam die Nacht, in der das Summen der Geräte nicht mehr zu erklären war. Es war gegen 3.40 Uhr, als das Funkgerät knackte. »Kabine, hörst du?« meldete sich Reed. Seine Stimme war ungewöhnlich gespannt. »Ich höre.« »Was gibt es?« »Warum aktivierst du dauernd den Buzzer? Wir hatten doch vereinbart, nach 3 Versuchen aufzuhören, wenn sich nichts rührt.« Ich runzelte die Stirn. Meine Hände lagen auf dem Tisch, der Schalter war unberührt. »Ich habe gar keinen Buzzer ausgelöst. Bist du sicher, dass du das Geräusch hörst?« »Absolut sicher«, kam seine Antwort. Etwas leiser, als stünde er am Fensterrand seines Turmes und lausche hinaus. Er geht seit Minuten. Ich habe schon über 20 Impulse gezählt. Ich starrte auf das Kontrollpanel. Laut Handbuch schaltete sich das System nach genau 20 Auslösungen selbstständig ab, um eine Überlastung zu verhindern. Doch das rote Licht, das jede Aktivierung begleitete, flackerte weiter, als würde jemand in gleichmäßigem Abstand den Knopf drücken. Collins mischte sich ein. »Könnt ihr euch das nicht bis zum Morgen aufheben? Vielleicht ein Defekt?« Ihre Stimme war genervt, fast schläfrig. Doch für mich klang es nicht nach einem Defekt. Ich stand auf, ging in den kleinen Abstellraum und schob das Fenster einen Spalt auf. Die Kälte der Nacht strömte mir entgegen. Jenseits der Baumreihe hörte ich es. Ein schrilles, wiederkehrendes Heulen wie eine Sirene, die zu weit weg war, um klar erkannt zu werden. Hätte ich nicht gewusst, dass es der Buzzer war, ich hätte es für ein Autohorn gehalten. »Ich höre es auch«, funkte ich zurück. »Es klingt, als käme es von der Nordseite.« Reed schwieg kurz, dann: »Das deckt sich mit meinem Eindruck, aber es klingt näher, als es eigentlich sein dürfte.« Ein Knistern im Funk. Dann wieder Collins, spöttisch. »Vielleicht ist ein Hirsch auf den Schalter gefallen. Entspannt euch.« Ich ignorierte sie, notierte die Uhrzeit und schrieb: »Nordsektor, Buzzer aktiviert, unklarer Auslöser.« Das Geräusch verstummte erst nach langen Minuten, so abrupt, als hätte jemand das Kabel durchtrennt. »Endlich Ruhe«, sagte Reed erleichtert. »Aber das war nicht normal.« Ich schloss das Fenster, zog den Riegel fest. Doch die Kälte schien im Raum geblieben zu sein, wie ein Restschatten, der nicht weichen wollte. Am Morgen gingen wir der Sache nach. Mit der ersten Helligkeit machten Collins, Reed und ich uns auf, den Bereich zwischen dem Turm und dem Nordtor abzusuchen. Der Wald lag in einem hellen Glanz, die Vögel sangen und auf den Wegen lag noch feuchter Tau. Wir fanden nichts. Kein beschädigter Lautsprecher, keine Spuren, die auf Tiere oder Menschen hingedeutet hätten. »War bestimmt ein technisches Problem«, meinte Collins schließlich und steckte die Hände in die Taschen. »Wenn's kaputt geht, sollen die Techniker ran. Wir haben unsere Schicht gemacht.« Reed schüttelte den Kopf. Sein Blick wanderte von Stamm zu Stamm. »Ein Defekt erklärt nicht, warum der Buzzer über die Grenze der Selbstabschaltung hinauslief.« Ich schwieg. Ein Gefühl hatte sich in meinem Inneren eingenistet, dass etwas den Mechanismus absichtlich ausgelöst hatte. Nicht kurz, nicht hektisch, sondern in regelmäßigen Intervallen, fast wie ein Klopfen. Ein Lockruf. Zurück in der Kabine schrieb ich den gesamten Vorfall in mein Notizbuch. Meine Schrift war unruhig, die Zeilen leicht schief. Ich vermerkte: Geräusch wie Sirene, jenseits der automatischen Begrenzung, unnatürlich regelmäßig. In der Nacht darauf war alles wieder still. Die Monitore zeigten nur Wald, Zaun und gelegentlich einen Schatten, der sich als Fuchs entpuppte. Doch jedes Mal, wenn das kleine rote Lämpchen der Schalterkonsole aufleuchtete, selbst nur beim Systemtest, zuckte ich zusammen. Das Summen lag mir noch in den Ohren. Später, als ich auf meinem Heimweg den Park hinter mir ließ, war mir, als folge mir etwas. Die Sonne stand schon hoch, doch in den Reflexen der Autofenster auf der Straße schimmerte für den Bruchteil einer Sekunde ein Gold, wie die Augen jenes Hirsches. Und da begriff ich: Die Nacht der Sirenen war nicht einfach ein Defekt. Es war eine Probe gewesen. Jemand oder etwas hatte versucht, unsere Nerven zu testen. Es hatte funktioniert. Es war die Nacht, die alles veränderte. Bis dahin waren es nur Andeutungen gewesen. Goldene Reflexe, ein summender Buzzer, eine Stille, die zu tief schien. Doch in dieser Nacht wurde die Grenze zwischen Zufall und Bedrohung endgültig überschritten. Die Monitore rauschten im schwachen Licht der Lampen. Es war 2.23 Uhr, als ich auf dem Bildschirm der Nordkamera Bewegung erkannte. Ein Mann stolperte auf den Zaun zu. Er rannte nicht. Er taumelte, als würde jeder Schritt ihn das Gleichgewicht kosten. Seine Kleidung war zerrissen. Er griff mit beiden Händen nach dem Metallgitter und zog sich keuchend daran hoch. Ich beugte mich nach vorn. Auf dem Monitor sah ich sein Gesicht, blass. Die Lippen formten lautlos Worte: Help me. Immer wieder, verzweifelt, bis der Mund trocken wirkte. Ich griff zum Funkgerät. Tor, Turm. Ein Camper am Nordzaun. Er wirkt panisch. Keine sichtbaren Verletzungen, aber er schreit stumm nach Hilfe. Collins Stimme kam sofort, diesmal ohne spöttischen Unterton. Siehst du Tiere in der Nähe? Negativ. Nur ihn. Reed meldete sich hektisch. Ich bin am nächsten dran. Ich gehe los. Carter, beschreib mir die Position. Collins, bleib am Tor bereit. Kamera 4 Nord, antwortete ich, während mein Herz gegen die Rippen schlug. Der Mann am Zaun schaute immer wieder zurück in den dunklen Wald, als verfolge ihn etwas. Seine Augen waren geweitet, die Haut glänzte vor Schweiß, obwohl die Nacht kalt war. Ich sah, wie er etwas rief, das ich nicht verstand. Und dann erstarrte er. Seine Hände krallten sich ins Metall und er starrte in die Tiefe zwischen den Stämmen. Ich zoomte das Bild so weit wie möglich. Zwischen den Bäumen blitzten zwei Lichter auf. Gold, wie die Augen des Hirsches, nur diesmal auf der Höhe eines Menschen. Sie bewegten sich nicht, sondern hielten den Camper fixiert. Turm, ich sehe etwas, funkte ich, die Stimme dünn. Zwei goldene Augen, nördlich, hinter dem Camper. Reed atmete hörbar ins Gerät. Halte ihn beschäftigt. Ich bin gleich da. In meiner Panik vergaß ich die einfachste Möglichkeit. Erst als ich die Hand auf dem Schalter spürte, erinnerte ich mich. Der Buzzer. Ich drückte ihn. Ein scharfes Heulen brach durch die Nacht. Der Camper zuckte zusammen, presste sich gegen den Zaun. Die Augen im Wald wandten sich langsam zur Kamera. Für einen Atemzug schien es, als starrte etwas direkt durch das Objektiv in meine Richtung. Dann verschwanden sie, als hätte der Schatten sie verschluckt. Die Augen sind weg, flüsterte ich, doch das Funkgerät war offen. Der Camper ist allein. Sekunden später sah ich Reed im Schein seiner Taschenlampe. Er bewegte sich vorsichtig, sprach ruhig auf den Mann am Zaun ein. Ich konnte die Worte nicht hören, aber ich sah, wie der Camper allmählich nachgab, schwankend zu Reed trat und sich an seine Schulter lehnte. Gemeinsam machten sie sich auf den Rückweg zum Tor. Ich wechselte die Kameras, verfolgte sie Schritt für Schritt. Immer wieder drehte sich Reed um, richtete den Lichtstrahl in den Wald. Ich suchte fieberhaft die Ränder der Bilder ab. Zweige, Stämme, Nebel. Doch nichts, was eindeutig war. Nur einmal, ganz kurz, huschte etwas durchs Bild. Eine lange Gestalt, die sich unnatürlich schnell und verzerrt bewegte. Zu groß für einen Menschen. Zu schmal für einen Bären. Turm, was siehst du? Funkte ich, die Stimme brüchig. Etwas pahle. Zu groß. Vielleicht bilde ich es mir ein. Dann Stille. Er beschleunigte seine Schritte, half dem Camper, der immer wieder ins Stolpern geriet. Am Tor öffnete Collins die Seitentür. Ich sah, wie sie die beiden hineinzog, dann verschwand das Bild. Nur der Zaun, die dunklen Bäume und ein leerer Weg blieben zurück. Kurze Zeit später hörte ich ihre Stimmen über Funk. Camper gesichert. Er ist verletzt, aber nicht schwer. Verhalten paranoid, erratisch. Ambulanz unterwegs. Ich legte das Funkgerät beiseite, doch meine Hände zitterten. Ich sah noch immer diese Augen auf dem Monitor, kalt, unbewegt, als hätten sie etwas erkannt. Später, als der Camper abgeholt war, sprachen wir kaum darüber. Collins war hart, doch ihre Stimme verriet Unsicherheit. Vielleicht ein Luchs, vielleicht nur ein Reflex. Reed schwieg. Ich hörte nur, wie er tief Luft holte, bevor er sagte, nein, das war etwas anderes. In meinem Notizbuch schrieb ich, zwei goldene Augen, Nordsektor, 2.23 Uhr, Camper in Panik. Objekt reagiert auf Buzzer, aber nicht flüchtend, sondern beobachtend. Bewegung unnatürlich. Die Nacht endete mit Tageslicht, doch in mir blieb Dunkelheit. Denn ich wusste, was auch immer den Camper verfolgt hatte, es hatte nicht aufgegeben. Es hatte uns nur beobachtet, gelernt und gewartet. Die Ereignisse jener Nacht ließen mich nicht mehr los. Selbst im Licht des Morgens, als der Camper längst vom Rettungsdienst abgeholt war, brannte das Bild dieser goldenen Augen in meinem Kopf. Es war kein Tier gewesen. So viel war sicher. Ein Hirsch flieht, ein Wolf weicht zurück. Aber das Ding hatte nicht gezögert, es hatte beobachtet. Die nächsten Schichten waren äußerlich ruhig. Collins spielte wieder an ihrem Gerät, Reed las im Turm. Ich schrieb Protokolle, prüfte die Monitore und zwang mich, die Stille auszuhalten. Doch das Funkgerät knisterte öfter als sonst, als würde sich der Wald selbst in die Leitung schleichen. In der dritten Nacht nach dem Vorfall kam es zurück. Es war 3:12 Uhr, als Reed sich meldete. Seine Stimme klang ungewohnt gepresst. »Kabine, hörst du mich?«
»Ja.«
»Was ist los?«
»Da war etwas.«
Eine kurze Pause, dann flüsternd, »es stand zwischen den Kiefern, am Fuß meines Turms, zu groß, zu bleich.« Ich fuhr herum, schaltete die Kamera um. Auf dem Monitor sah ich nur den Umriss des Turms, den Schotterweg und den dunklen Wald. »Ich sehe nichts. Beweg dich nicht. Ich prüfe die anderen Sektoren.« Das Bild wechselte. Nur Äste, Zaun, Schatten. Dann, für einen Herzschlag, huschte eine Gestalt durch den Rand des Bildes. Lang, schlaksig. Der Körper seltsam verdreht, als wüsste er nicht genau, wie er gehen sollte. Die Bewegungen wirkten wie ein Mensch, der in einem Körper gefangen ist, der nicht zu ihm gehört. »Turm, bleib ruhig«, sagte ich, während mein Herz raste. »Ich habe etwas gesehen. Beweg dich nicht, bis ich dir sage, wohin.« Reed atmete hörbar ins Mikrofon. »Es sieht mich an. Ich spüre es.« Ich griff nach dem Schalter. Der Buzzer kreischte über die Lautsprecher, ein schrilles Dröhnen, das den Wald zerschnitt. Normalerweise flieht jedes Lebewesen sofort, aber diesmal blieb es still. Dann knackte das Funkgerät erneut. Doch es war nicht Reeds Stimme. Es war etwas Verzerrtes, das seine Worte nachahmte. »Es sieht mich an.« Mir gefror das Blut. Ich sah Reed auf der Kamera, wie er den Kopf ruckartig drehte, suchend, als hätte er die Imitation selbst gehört. »Carter, war das eben im Funk?« »Ja«, brachte ich hervor, »das war nicht deine Stimme.« Eine Stille folgte, die schwerer wog als jedes Geräusch. Plötzlich brach Collins dazwischen. »Ihr macht Witze, oder? Ich hab das auch gehört. Wenn das einer von euch ist, reißt euch zusammen.« Doch ihre Stimme klang nicht mehr spöttisch, sondern angespannt. Ich starrte weiter auf die Monitore. Sekunden wurden zu Minuten. Dann flackerte das Bild. Für den Bruchteil einer Sekunde sah ich zwei goldene Punkte, unbeweglich, mitten zwischen den Kiefern. Sie standen nicht höher als Reeds Plattform, sondern fast auf gleicher Höhe. »Turm, du musst sofort runter. Beweg dich zum Tor. Ich halte die Kameras auf dich.« Reed antwortete nicht sofort. Dann hörte ich hastige Schritte über Holz, ein Knarren, als er die Stufen hinunterrannte. Im nächsten Bild erschien sein Lichtkegel, der zitternd durch die Dunkelheit schnitt. »Ich bin unterwegs«, keuchte er. »Verdammt, ich hab's gesehen, es war fast wie ein Mensch, aber die Haut...« Seine Stimme brach ab. »Nein, ich darf nicht zurückschauen.« Ich wechselte zwischen den Sektoren. Hinter ihm tauchte für Sekunden ein Schemen auf, groß, bleich, verzerrt in den Bewegungen. Es schien, ihn zu verfolgen, ohne zu eilen, wie ein Schatten, der immer denselben Abstand hielt. »Carter, wie weit bin ich?«
»Noch etwa 300 Meter«, antwortete ich. »Collins, mach dich am Tor bereit. Wenn du ihn siehst, öffne sofort.«
»Verstanden«, kam ihre Stimme, angespannt, fast flüsternd. Ich folgte Reed auf den Monitoren. Der Lichtkegel seiner Lampe sprang von Stamm zu Stamm, und hinter ihm bewegte sich das Unbegreifliche. Mal war es sichtbar, mal verschwand es wieder in den Schatten, als könne es selbst entscheiden, ob es gesehen werden wollte. Dann brach der Funk erneut auf. Ein Flüstern. Verzerrt, aber klar. Wie weit bin ich? Die gleiche Frage, die Reed eben gestellt hatte. Dieselbe Betonung, dieselbe Atemnot.
Das bin nicht ich,
schrie Reed panisch ins Mikrofon.
Lauf weiter,
brüllte ich, die Stimme heiser. Die letzten Meter zum Tor waren ein Wettlauf. Ich sah, wie Collins die Tür aufriss, wie Reeds Gestalt hereinstürzte. Hinter ihm schloss sich die Dunkelheit, als wäre sie nie unterbrochen worden. Dann war alles still. Wir sprachen kaum noch in dieser Schicht. Nur ein Satz von Reed blieb mir im Gedächtnis. Es war fast wie ein Mensch, aber nur fast. Als würde es noch üben. Ich schrieb ins Protokoll. Gestalt nachgeahmt, Funkstimme imitiert. Bewegungen fehlerhaft, aber zielgerichtet. Ziel scheint Beobachtung, nicht sofortiger Angriff. Doch tief in mir wusste ich, dass es nicht nur beobachtete. Es lernte. Und es würde zurückkehren. Die Nächte danach waren von einer Stille erfüllt, die mich nicht mehr zur Ruhe kommen ließ. Ich konnte nicht mehr zwischen den gewöhnlichen Geräuschen des Waldes und dem Flüstern meiner eigenen Angst unterscheiden. Die Monitore zeigten dieselben Zäune, dieselben Pfade, dieselben Baumkronen wie zuvor. Und doch schien jeder Schatten einen Blick zu bergen. Es war kurz nach 3 Uhr, als ich das erste Knacken hörte. Zuerst hielt ich es für einen Ast, den der Wind bewegt hatte. Doch dann folgten Schritte. Langsam, unregelmäßig, schwer. Sie näherten sich meiner Kabine, umrundeten sie wie ein Jäger, der prüfte, wo das Wild eine Schwachstelle hat. Ich griff nach dem Funkgerät, doch hielt inne. Eine Stimme in mir schrie, dass jedes Geräusch, jede Vibration das Ding nur näher locken würde. Ich schaltete das Gerät aus, die kleine rote Lampe erlosch. Die einzige Verbindung zu Collins und Reed war damit gekappt, aber das Risiko, dass ein falsches Knistern mich verriet, war größer. Die Schritte hielten an. Es folgte ein leises, unregelmäßiges Klopfen an der Außenwand. Nicht fest. Nicht wie ein Angriff, sondern tastend, fast neugierig. Dann hörte ich es. Ein Knarren, genau wie die Türscharniere der Kabine, nur lauter, gedehnt, als würde jemand das Geräusch nachahmen. Mir zog es den Atem aus der Brust. Es konnte Geräusche imitieren. Ich bewegte mich so leise wie möglich zurück, Schritt für Schritt, bis ich vor dem Schreibtisch stand. Unter ihm war ein kleiner Schrank, eng, kaum größer als ein Kasten für Akten. Ich hatte an einer früheren, langweiligen Schicht ausprobiert, ob ich hineinpasste. Nun war es die einzige Option. Mit zittrigen Händen zog ich die Tür auf, kroch hinein und schloss sie wieder. Das Holz ächzte. Von draußen kam sofort eine Antwort. Ein lautes Knarren, als wiederholte etwas das Geräusch meiner Bewegung. Mein Herz schlug so heftig, dass ich befürchtete, es würde den Schrank zum Beben bringen. Ich presste die Lippen zusammen, damit kein Laut entwich. Draußen hörte ich das Quietschen der Türklinke. Sie bewegte sich, langsam, prüfend. Dann das Klicken des Schlosses. Die Tür öffnete sich. Schritte auf den Dielen. Barfuß, schleppend, ungleichmäßig. Ein Gewicht, das die Bretter zum Knarren brachte. Es hielt in der Mitte des Raumes inne. Das Atmen war hörbar, rau, abgehackt, wie jemand, der versuchte, Lungen zu benutzen, die nicht zu ihm gehörten. Dann erklang der Buzzer. Kurz, scharf, direkt in der Kabine, als hätte jemand den Knopf gedrückt. Ich wusste, dass das unmöglich war. Meine Hände hielten sich an den Knien fest, im Schrank eingeschlossen, und die Konsole war außer Reichweite. Das Ding ahmte den Ton nach. Es lockte mich. Minuten vergingen, jeder Laut dehnte sich ins Unerträgliche. Das Wesen schlurfte durch den Raum, berührte die Wände, klopfte, wiederholte Geräusche, die es gehört hatte. Es machte das Klicken des Schlosses nach, das Knarren des Stuhls, als hätte es jedes Detail eingesogen. Ich biss mir so fest auf die Lippe, dass Blut in meinen Mund rann. Der Schmerz war der einzige Anker, nicht zu schreien. Irgendwann wendete es sich. Die Schritte entfernten sich. Wieder hörte ich das Knacken des Kieses vor der Kabine, dann Stille. Ich wagte nicht, mich zu bewegen. Erst als die Uhr auf meinem Handgelenk 5.30 Uhr zeigte, löste ich mich aus dem Schrank. Meine Beine waren taub, meine Hände klamm. Da klopfte es. Dreimal. Fest, direkt an der Tür. Ich erstarrte. Dann hörte ich eine Stimme. Carter? Bist du drin? Warum ist die Tür offen? Es war Reeds Stimme. Aber ich wusste nicht, ob es wirklich er war. Meine Finger tasteten nach dem Handy in meiner Tasche. Ich schrieb eine kurze Nachricht. Bist du es wirklich? Wenige Sekunden später summte das Gerät. Antwort von Reed. Ja, ich bin am Eingang. Ich atmete scharf ein, riss die Tür des Schranks auf und stolperte hinaus. Reed stand mitten im Raum, sah mich mit gerunzelter Stirn an. Was ist passiert? Warum warst du nicht über Funk erreichbar? Ich stammelte, die Stimme heiser. Es war hier. Es war im Raum. Es hat Geräusche imitiert. Den Buzzer, die Tür, alles. Reed sah mich schweigend an. Bleich, doch nicht ungläubig. Dann legte er mir eine Hand auf die Schulter. Wir müssen sofort zu Collins. Und wir müssen aufhören, so zu tun, als wäre das nur Einbildung. Draußen brach der Morgen an. Das Licht fiel durch die Stämme und ich hatte das Gefühl, dass die Sonne zu schwach war, um die Schatten ganz zu vertreiben. Denn in meinem Inneren wusste ich, das Wesen hatte mich nicht töten wollen. Es hatte gelernt, wie man Türen öffnet. Es hatte gelernt, wie man Stimmen nachmacht. Und es hatte gelernt, wie man wartet. Die Stunden nach jener Nacht verbrachte ich damit, jedes Geräusch zu misstrauen. Selbst das Knacken meiner eigenen Knochen, wenn ich die Finger streckte, ließ mich zusammenzucken. Reed und ich hatten uns am Morgen zu Collins geschleppt, beide bleich und übermüdet. Wir erzählten, was geschehen war, und zum ersten Mal verzichtete sie auf ihren üblichen Spott. Stattdessen starrte sie auf den Boden und zog eine Zigarette nach der anderen aus der Packung, ohne sie anzuzünden. »Wir können das niemandem melden«, sagte sie schließlich. »Wallace würde uns auslachen oder kündigen, aber wenn wir bleiben, sitzen wir hier mit diesem Ding.« Reed nickte. »Wir müssen es ernst nehmen. Es hat gelernt, Türen zu öffnen. Das ist nicht mehr nur Beobachtung.« Ich schrieb alles in mein Notizbuch, jede Minute, jeden Laut, den ich gehört hatte. Dann beschlossen wir, etwas zu unternehmen. Wir wollten es nicht länger einfach geschehen lassen. Am Tag kauften wir Ausrüstung. Ich selbst nahm eine Leuchtpistole, ein robustes Messer und einen Baseballschläger. Außerdem investierte ich in 4 kleine Außenkameras, die ich zwischen den Bäumen anbringen konnte. Collins organisierte von ihrem Vater, einem Jäger, eine Kiste voller seltsamer Dinge. Eine kleine Bärenfalle, 2 Messer, ein Gewehr mit Zielfernrohr, Seile und eine 2. Leuchtpistole. Reed erschien mit einem Gerät, das aussah wie aus einem Labor gestohlen, ein Schussmechanismus, der kleine Peilsender verschoss, und einen Empfänger, der die Position auf einer Karte anzeigte. Wir fühlten uns vorbereitet, auch wenn jeder von uns wusste, dass es nur ein schwacher Trost war. Als die Sonne an diesem Abend langsam hinter den Bäumen verschwand, trafen wir uns am Tor, schweigsam, angespannt. Da hörten wir eine Stimme hinter uns, hell und freundlich. »Hey, seid ihr die Nachtschicht?« Wir fuhren herum. Vor uns stand ein Mädchen in unserem Alter, vielleicht 20. Ihr blondes Haar war zu 2 Zöpfen gebunden. Sie trug einen rosa Pullover und grüne Latzhosen. In der Hand hielt sie eine kleine Tasche, die viel zu leicht aussah für eine Nachtschicht. Sie lächelte uns an, als wäre die Luft nicht von Furcht durchtränkt. »Ich bin Emily Brooks, neu hier. Man hat mir gesagt, ich soll mich heute Nacht melden.« Ein eisiger Knoten legte sich mir in den Magen. Wir sahen einander an und ohne ein Wort war uns klar, was jeder dachte. Ausgerechnet heute. Collins war die Erste, die ihre Stimme wiederfand. »Ja, wir sind die Nachtschicht. Ich bin Collins,
Das sind Reed und Carter. Emily strahlte.
Super. Ich soll die Kameras mit dir überwachen, sagte sie und deutete auf mich.
Ich nickte, zwang ein Lächeln. Natürlich. Komm mit, ich zeige dir die Kabine. Auf dem Weg dorthin schrieb ich Reed und Collins eine kurze Nachricht. Wir erzählen ihr noch nichts. Sie antworteten beide knapp mit »Verstanden«. Emily hingegen plapperte fröhlich. »Der Park ist so schön, ich habe ihn tagsüber erkundet. Der See ist unglaublich, aber nachts sieht es bestimmt gruselig aus, oder?«
»Kann man so sagen«, murmelte ich.
In der Kabine zeigte ich ihr die Monitore, erklärte die Buzzer und die Funkregeln. Sie hörte aufmerksam zu, kaute an einer Chipstüte und sah mich mit neugierigen Augen an.
»Warum seid ihr alle so angespannt?«,
fragte sie schließlich. Ich wich ihrem Blick aus. »Manchmal gibt es komische Zwischenfälle. Camper, die in Panik geraten, aber nichts, was uns direkt betrifft.« Sie nickte langsam, doch ihre Stirn legte sich in Falten. Da vibrierte mein Handy. Eine Nachricht von Reed. »Es ist hier. Basisturm. Es macht knarrende Geräusche. Mir stockte der Atem. Ich wechselte sofort die Kamera auf den Turmsektor. Zwischen den Bäumen am Fuß der Treppe sah ich eine Bewegung. Eine Gestalt, bleich und krumm. Die Wirbelsäule seltsam gewölbt, als würde sie sich in die Länge strecken und gleichzeitig versuchen, kleiner zu werden. Mit jedem Zucken knackten die Knochen, als übten sie neue Formen.
»Hast du was gefunden?«,
fragte Emily und lehnte sich neugierig vor. Ich zögerte. Sollte ich es ihr sagen? Doch bevor ich antworten konnte, schrieb Reed erneut, »Ich sehe es. Es steht direkt am Fuß der Treppe. Ich habe ein Messer. Was soll ich tun?« Ich tippte zurück. »Warten. Noch nicht angreifen.« Dann legte ich das Handy weg, drehte mich zu Emily. »Emily«, begann ich langsam, »würdest du mir glauben, wenn ich dir sage, dass hier draußen etwas ist, das nicht in diesen Park gehört?« Sie blinzelte. »Wieso? Was meinst du?«
»Etwas, das nachts kommt. Es beobachtet uns. Es ahmt Geräusche nach. Vielleicht sogar Menschen.«
Ihre Augen weiteten sich, doch nicht aus Angst, sondern aus Zorn. Sie knallte die Chipstüte auf den Tisch.
»Ich wusste es. Ich wusste, dass irgendwas mit euch nicht stimmt. Was redest du da? Die Waffen, die ihr dabei habt, eure ganze Ausrüstung. Ihr wollt mich reinlegen. Ihr wollt mich verschwinden lassen, so wie die anderen Nachtwächter. Ihr seid das Problem, nicht irgendein Monster.
Nein, hör mir zu«, flehte ich und hob die Hände. »Es gibt dieses Wesen wirklich.« Doch Emily zog ein kleines Taschenmesser aus ihrer Jackentasche und richtete es gegen mich.
»Halt dich fern. Ich gehe hier raus.«
Bevor ich sie stoppen konnte, riss sie die Tür auf und rannte in den Wald. Ihre Taschenlampe tanzte zwischen den Stämmen, während sie verschwand. Ich stand wie gelähmt. Dann griff ich nach dem Funkgerät und rief,
»Sie ist draußen! Sie hat das Funkgerät mitgenommen. Wir müssen sie finden.«
Reed fluchte ins Mikrofon.
»Verdammt, und das Ding ist hier.«
Collins' Stimme klang hart.
»Dann bewegt euch. Wir dürfen sie nicht allein lassen.«
Ich schulterte meinen Rucksack, griff nach der Leuchtpistole und trat hinaus in die Kälte. Zwischen den Kiefern lag die Dunkelheit dicht wie Wasser. Irgendwo da draußen war Emily. Und irgendwo da draußen wartete es. Die Tür fiel hinter mir ins Schloss und sofort schien es, als hätte mich der Wald verschluckt. Die Luft war klamm, mein Atem stieg in kleinen Wolken auf. Zwischen den Stämmen glomm Emilys Taschenlampe wie ein irrlichterndes Feuer, das immer tiefer ins Dunkel tanzte. Ich griff fester um den Baseballschläger in meiner linken Hand und hielt die Leuchtpistole mit der rechten bereit, falls ich sie in Panik abfeuern müsste. Das Funkgerät krächzte.
»Carter? Hast du sie im Blick?«
Es war Collins, ihre Stimme scharf, aber voller Nervosität.
»Ja, sie ist im Wald. Sie rennt blindlings. Reed, hörst du mich?«
»Ich höre«, kam es zurück, leise und atemlos. »Das Ding ist verschwunden.
Ich habe es am Turm aus den Augen verloren. Vielleicht verfolgt es Emily. Ein Schauer jagte mir den Rücken hinab. Ich setzte mich in Bewegung, so leise es ging. Der Boden war bedeckt von nassem Laub, das bei jedem Schritt ein leises Schmatzen von sich gab. Je tiefer ich ging, desto dichter wurde das Geflecht der Äste und das Licht meiner Taschenlampe brach sich an den feuchten Stämmen wie an kaltem Glas. Dann geschah es. Ich spürte es zuerst, bevor ich es sah. Dieses stechende Gefühl, beobachtet zu werden. Mein Nacken verspannte sich, jeder Muskel wurde starr. Ich wirbelte herum und richtete den Lichtstrahl in alle Richtungen. Nichts, nur Baumstämme, Farn und Dunkelheit. Ein Schrei durchschnitt die Nacht. Hoch, verzweifelt, viel weiter vorne. Emily. Ich rannte los, stolperte über Wurzeln, drängte mich durch dichtes Geäst. Das Funkgerät knisterte erneut. »Ich gehe auch raus«, meldete sich Reed. »Bleib dran, Carter. Wir müssen sie kriegen, bevor es das tut.« Die Schritte hallten in meinem Kopf wie Trommeln. Mein Herz schlug im gleichen Takt. Dann blieb ich abrupt stehen. Vor mir, kaum 5 Meter entfernt, leuchteten 2 goldene Punkte. Sie standen in der Dunkelheit, unbeweglich, auf meiner Höhe. Mein Lichtstrahl zitterte, doch ich konnte den Körper dahinter erkennen. Hoch, schlaksig, die Gliedmaßen zu lang, die Haltung falsch. Es sah aus wie ein Mensch, doch verzerrt, als hätte jemand den Körper nur unvollständig zusammengesetzt. Ich hob den Schläger, die Hände nass vor Schweiß. »Bleib weg«, keuchte ich, obwohl ich wusste, dass Worte hier keinen Sinn ergaben. Das Wesen öffnete den Mund. Erst kam nur ein Knacken, dann formte es Worte, meine eigenen Funksprüche, verzerrt, gebrochen. »Reed, hörst du mich?« Die Stimme klang wie ein Echo, das durch zerbrochenes Glas lief. Mein Herz raste. Ich schrie und stürzte nach vorn, schwang den Schläger mit aller Kraft. Er zischte durch die Luft und verfehlte das Wesen nur knapp. Es wich zurück, schnell, aber ungelenk. Als müsste es erst lernen, wie man sich bewegt. Nun sah ich es klar im Licht. Es trug eine Jacke wie Reed, dunkle Jeans und schwere Stiefel. Doch das Gesicht war falsch. Zu glatt, die Züge zu sehr im Wandel, die Augen braun, aber mit diesem unnatürlichen goldenen Schimmer, der jede Menschlichkeit auslöschte. Das Funkgerät in meiner Tasche knackte. »Carter? Bist du in Ordnung?« Es war Reeds Stimme. Gleichzeitig öffnete das Ding den Mund und dieselben Worte kamen heraus, nun fast perfekt. »Carter, bist du in Ordnung?« Mir wurde übel. Ich stolperte zurück, zog mit zitternden Händen die Leuchtpistole aus dem Gürtel. Das Ding beugte den Kopf schief, als würde es überlegen, wie sehr es mich schon beherrschte. Dann sprang es vor. Ich feuerte. Die Kugel aus grellem Licht zischte direkt in sein Gesicht. Ein Schrei, gellend und unmenschlich, zerriss den Wald. Das Wesen schlug die langen Finger vors Gesicht, Rauch stieg auf, der Gestank verbrannten Fleisches legte sich wie eine Wolke über mich. Es stolperte zurück, taumelte, rannte schließlich in die Dunkelheit, die Arme vor dem Kopf verschränkt. Ich stand da. Atemlos, der Schläger noch erhoben, meine Hände zitterten so sehr, dass die Waffe beinahe entglitt. Erst nach einigen Sekunden fand ich den Mut, ins Funkgerät zu sprechen. Ich habe es vertrieben, mit der Leuchtpistole. Collins antwortete sofort, ihre Stimme überschlug sich. Um Himmels Willen, bist du verletzt? Nein, aber es war als Reed verkleidet. Es trug seine Kleidung. Stille. Dann Reed. Dumpf. Das erklärt, warum ich meine Ersatzjacke vermisse. Ich hatte sie draußen gelassen. Mir wurde kalt. Es nahm nicht nur Stimmen. Es nahm Dinge. Es versuchte, vollständig zu werden. Ein zweiter Schrei ertönte in der Ferne, weiter weg. Verzerrt, als hätte das Wesen eine andere Stimme ausprobiert. Ich erkannte sie. Emilys. »Wir müssen sie finden«, brüllte ich ins Funkgerät und setzte mich erneut in Bewegung. Die Dunkelheit war nun voller Geräusche. Jeder Ast, der brach, jeder Schatten, der sich bewegte, klang nach dem Ding. Ich wusste nur eines. Es hatte uns nicht aufgegeben. Es spielte mit uns. Es jagte. Und wir waren die Beute. Die Nacht nach der Konfrontation mit dem Wesen zog sich endlos. Meine Beine waren schwer, mein Atem ging stoßweise, doch ich rannte weiter durch das Unterholz. Das Funkgerät krächzte ununterbrochen. Collins rief meinen Namen, aber ich brachte nur abgehackte Antworten hervor. Ich folgte den Geräuschen, den Schreien, die mal nach Emily klangen, mal nach etwas anderem, das ihre Stimme imitierte. Schließlich stolperte ich auf einen schmalen Waldweg, der zum Zaun führte. Dort blieb ich stehen, die Brust schmerzhaft eng, während sich mein Herz anfühlte, als wolle es ausbrechen. Der Wald hinter mir war still geworden. Kein Rascheln, kein Knacken, nicht einmal der Wind bewegte die Äste. Nur Dunkelheit und das Echo meiner eigenen Schritte. »Carter?« knisterte es im Funkgerät. Es war Collins. »Komm sofort zurück zum Tor. Ich habe Angst, dass es dich erwischt. Ich habe es vertrieben. Aber Emily ist irgendwo draußen. Reed auch. Wir dürfen sie nicht zurücklassen.« Ihre Antwort kam mit einem Beben in der Stimme. »Wenn es sie schon hat, bringen wir uns selbst nur in Gefahr. Komm jetzt zurück.« Ich schob das Funkgerät in die Tasche, entschlossen, noch ein Stück weiter zu gehen. Doch dann hörte ich etwas. Ein Flüstern, kaum mehr als ein Hauch, aus den Bäumen zur Linken. »Carter!« »Hier!« Es war Emilys Stimme. Ich riss die Taschenlampe hoch, schwenkte den Strahl hin und her. Nichts. Nur Farn und Stämme. Wieder das Flüstern, diesmal näher. »Hier! Hilf mir!« Mir schnürte es die Kehle zu. Ich trat einen Schritt zurück. »Emily, bist du das?« Ein Rascheln, dann Stille. Schließlich wie aus dem Nichts, ein schriller Schrei, der den ganzen Wald erzittern ließ. Nicht menschlich, nicht tierisch, eine Mischung wie ein Ton, der gebrochen war. Ich presste mir die Hand aufs Ohr, rannte blindlings in Richtung Zaun. Als ich den Sektor der Nordkameras erreichte, zeichnete sich der helle Rahmen des Zauns im schwachen Mondlicht ab. Ich tastete mich daran entlang, bis ich den bekannten Weg zum Tor fand. Collins stand dort, die Waffe in der Hand, und zog mich sofort hinein. Sie schloss die Tür mit einem Ruck und sah mich an, ihre Augen weit vor Angst. »Du lebst«, sagte sie heiser und umklammerte meine Schulter. »Wo sind die anderen?« »Ich weiß es nicht. Ich habe Schreie gehört. Es hat ihre Stimmen benutzt.« Wir setzten uns im kleinen Büro am Tor, beide mit dem Rücken zur Wand, als könnten wir so verhindern, dass uns jemand von hinten überraschte. Die Stunden bis zum Morgengrauen zogen sich hin wie ein zäher Nebel. Ich starrte auf den Monitor meines Handgerätes, das die Zusatzkameras zeigte, doch alle Bilder blieben leer. Kein Schatten, keine Bewegung. Nur Wald, still und abweisend. Vielleicht haben sie es geschafft, flüsterte Collins schließlich. Doch ihre Worte klangen mehr nach Hoffnung als nach Überzeugung. Die Sonne stieg langsam, und mit dem ersten Licht wagten wir uns wieder hinaus. Wir teilten uns auf, jeder eine Richtung. Ich ging den Pfad am Zaun entlang, rief immer wieder nach Emily und Reed. Meine Stimme hallte zwischen den Stämmen, doch keine Antwort kam zurück. Nach einer halben Stunde hörte ich plötzlich Schritte. Schnelle, hastige Schritte auf Kies. Ich riss die Taschenlampe hoch, obwohl das Licht des Morgens bereits die Umgebung erhellte. Da tauchte Emily auf, taumelnd, mit verweinten Augen. »Carter!« Sie fiel mir fast in die Arme, atmete stoßweise. »Es hat mich gejagt!« Reed war da. Er hat versucht, es aufzuhalten. Ich konnte nur rennen. Ich habe ihn zurückgelassen. Ihre Worte überschlugen sich. Sie klammerte sich an mich wie ein Kind. Ich legte den Arm um sie, versuchte, ihre zitternden Hände zu beruhigen. Schon gut. Du bist in Sicherheit. Wir bringen dich raus. Wir gingen gemeinsam zurück zum Tor. Collins stand dort und sah uns mit geweiteten Augen an. Gott sei Dank, rief sie und half Emily hinein. Doch kaum hatten wir sie gesetzt, kam Collins noch einmal zu mir, zog mich beiseite. Ihre Stimme war kaum hörbar. Das ergibt keinen Sinn. Was meinst du? Ich habe gerade Reed gesehen, vor wenigen Minuten. Er war am Zaun, ganz ruhig. Er sagte, Emily sei tot. Er sah mich an, ganz normal, und ging dann einfach weg. Ich schwöre, es war Reed. Mein Blut gefror. Ich blickte zurück zu Emily, die zusammengesunken im Stuhl saß, die Hände vors Gesicht geschlagen. Ihre Schultern bebten. Doch in meinem Kopf schrillte ein einziger Gedanke. Einer von beiden konnte nicht echt sein. Die Sonne war inzwischen vollständig aufgegangen, doch das Licht brachte keine Sicherheit. Stattdessen legte sich ein schwerer Schatten über mein Herz. Wir hatten die Nacht überlebt, aber auf Kosten von Wahrheit und Gewissheit. Reed oder Emily. Einer von ihnen war fort. Einer von ihnen vielleicht nie real zurückgekehrt. Und der Gedanke, dass das Wesen nun unter uns sein könnte, machte die Morgenluft schwer wie Blei. Wir hatten den Park bei Tageslicht verlassen, doch das Gefühl, verfolgt zu werden, klebte an uns wie kalter Rauch. Emily war erschöpft, ihre Augen rot vom Weinen. Collins und ich hielten Abstand, während wir die Straße entlang gingen, die hinaus aus dem Nationalpark führte. Keine von uns sprach das Offensichtliche laut aus, dass die Geschichten von Emily und Collins nicht zusammenpassten. Zwei Versionen, die sich gegenseitig ausschlossen, und doch hatten beide Stimmen denselben Ton der Wahrheit getragen. In der Woche danach brach alles auseinander. Offiziell hieß es, Reed und Emily seien verschwunden. Die Polizei fand keine Spuren, kein Blut, keine persönlichen Gegenstände, nur Leere. Ich versuchte ihnen zu erklären, was ich gesehen hatte. Die Augen, die Stimmen, die Gestalt, die sich verzerrte und doch vertraut wirkte. Aber ihre Blicke verrieten mir, dass ich nur als übermüdeter Student galt, der den Wald mit Einbildung verwechselte. Ich kündigte. Der Park sollte jemand anderem gehören, jemandem, der nicht wusste, was nachts zwischen den Kiefern stand. Collins blieb noch ein paar Wochen. Dann hörte auch sie auf. Wir sprachen kaum noch miteinander. Das Schweigen war sicherer als jedes Wort. Doch selbst fern vom Park ließ mich die Angst nicht los. Ich ging durch belebte Straßen, durch Supermärkte, Bahnhöfe und Mensen. Überall sah ich Gesichter. Manche kannte ich, manche nicht. Doch manchmal, nur für einen Herzschlag, schimmerte in einem Blick ein unnatürliches Gold auf. Ein Reflex, den nur ich wahrzunehmen schien. Eines Abends, Monate später, begegnete ich jemandem, der mich endgültig überzeugte, dass es uns nie verlassen hatte. Ich ging spät durch die Stadt. Die Straßenlaternen warfen milchiges Licht auf das Pflaster. Ein Mann kam mir entgegen, unscheinbar, in einer grauen Jacke. Erst wollte ich ihn übersehen, doch dann sah ich es. Eine Brandspur, die quer über seine Wange verlief, frisch verheilt, als hätte Feuer sein Gesicht gestreift. Genau dort, wo meine Leuchtpistole das Wesen getroffen hatte. Unsere Blicke trafen sich. Seine Augen waren braun, doch als das Licht der Laterne sie berührte, schimmerten sie für einen Moment Gold. Nicht wie Schmuck oder Bernstein, sondern wie das kalte Leuchten tief im Wald. Er lächelte. Zu breit, zu mechanisch. Dann ging er an mir vorbei, als wäre nichts. Ich blieb stehen, das Herz hämmerte. Die Menschen um mich herum gingen achtlos weiter. Keiner hatte es bemerkt. Nur ich. Von da an änderte ich mein Leben. Ich sprach kaum noch mit Fremden, verließ die Wohnung nur, wenn es nötig war. Selbst Bekannten traute ich nicht mehr, denn wer konnte schon sagen, ob sie noch dieselben waren? Ich schrieb Regeln für mich nieder. Keine unnötigen Gespräche, keine offenen Türen, immer ein Messer griffbereit. Und jedes Mal, wenn ich in die Augen eines Menschen blicke, suche ich nach dem Schimmer, nach dem leisen Zittern, das verrät, dass unter der Haut etwas Fremdes lauert. Collins schrieb mir einmal, kurz und nüchtern, du hattest recht. Ich habe es auch gesehen. Es hört nicht auf. Danach kam nichts mehr. Ihre Nummer war tot. Jetzt, da ich diese Worte festhalte, weiß ich, dass es mich nie wirklich in Ruhe gelassen hat. Der Park war nur sein Anfang. Dort hat es gelernt, Stimmen nachzuahmen, Türen zu öffnen, Kleidung anzulegen. Jetzt übt es mitten unter uns, wo niemand hinsieht. Und ich weiß, dass der Tag kommt, an dem es nicht mehr zu unterscheiden sein wird. Keine falsche Bewegung, kein hinkender Schritt, kein zu langes Fingergelenk wird es verraten. Nur die Augen. Gold. Ich schreibe dies als Warnung. Wenn du jemals in der Menge stehst und jemand sieht dich zu lange an, prüfe seine Augen. Denn vielleicht ist er keiner von uns. Und vielleicht lächelt er, weil er weiß, dass du es erkannt hast.